Hallihallo, Hallöchen und willkommen zu Sarahs Kaffeekränzchen Part 3. Part 3 dreht sich weiterhin darum, was ich im Jahr 2025 alles gelesen habe. Wir sind ja noch nicht am Ende. Ich war ja letztes Jahr für meine Verhältnisse fleißig. Ich weiß, für die Verhältnisse von so manch anderem nicht ganz. Wer mitgezählt hat, weiß, dass von den 30 Büchern, die ich letztes Jahr gelesen habe, jetzt noch 8 Stück übrig sind. Alles aber Einzelbände, also nichts, was man noch zusammenfassen kann. So ein bisschen das, was jetzt auch übrig geblieben ist. Aber da sind trotzdem sehr gute Sachen dabei. Ich freue mich, euch davon zu berichten. Und wir starten direkt rein. Also das erste Buch für diesen Part, also Buch 23, ist Magie und Milchschaum. Magie und Milchschaum würde ich in die Kategorie Cozy Fantasy einordnen. Man merkt, es geht aufs Ende vom Jahr zu. Ich muss auch anmerken, das Buch habe ich Anfang Oktober 2025 gelesen. Ich fand es sehr schön. Es war der erste Cozy Fantasy Roman, den ich gelesen habe, generell. Direkt ein sehr schöner Einstieg in diese Art von Buch. Wie gesagt, Oktober, man will sich einfach nur auf seinen Sessel lümmeln mit einem guten Buch, mit einer Tasse Tee in der Hand. Und genau dafür liefert dieses Buch auch den richtigen Vibe, könnte man sagen. Es dreht sich um eine Barbarin, die ganz viele Abenteuer hinter sich hat. Sie hat ganz viel Rechtschaffenheit über das Land gebracht und beschließt jetzt aber, sich zur Ruhe zu setzen. Das tut sie auch und das tut sie nicht einfach nur so, sondern sie eröffnet eben einen Kaffee. Deswegen Magie und Milchschaum. Der Milchschaum steht für den Kaffee, ist ja klar. Wir begleiten sie also dabei, wie sie das Kaffee nicht nur eröffnet, sondern auch wie sie es einrichtet, wie sie diese Ruine, die sie da kauft, aufbaut, wie sie auch mit ein bisschen magischen Hilfsmitteln, sage ich mal, dafür sorgt, dass das Café läuft, zumindest denkt sie das, dass es daran liegt. Dann bleibt es natürlich nicht so friedlich, sondern wir haben auch Gegenspieler, die ihr das Leben natürlich nicht ganz so einfach machen. Probleme, mit denen sie ein bisschen anders zurechtkommen muss, als einfach nur mit ihrem Schwert draufzuhauen. Das spielt tatsächlich auch eine Rolle, wie sie sich von ihrem gewaltsamen vorherigen Leben ein bisschen befreit und zu dieser ruhigen Barbarin wird, was ja schon ein Widerspruch in sich ist. Sehr spannend, sehr schön zu lesen, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich auch dieses Gefühl, dass man sich so reinfallen lassen kann in die Geschichte und die plätschert so vor sich hin. Das ist eine Top-Empfehlung von mir, wenn ihr gerne so entspannte Bücher lest. Es gibt noch einen zweiten Teil davon, der hat was mit Büchern und Barbaren zu tun. Da habe ich bis jetzt nur gehört, dass er nicht so gut sein soll wie der erste Teil, aber trotzdem schön. Ich habe ihn selber noch nicht gelesen. Ja, das nur so am Rande bemerkt, genau. Das war auch schon der erste. Danach ging es bei mir weiter mit Spellshop. Also ich bin total in diese Cozy Fantasy Schiene gerutscht. Den Spellshop habe ich tatsächlich empfohlen bekommen, mehrfach, und musste daraufhin den einfach lesen. Die aufmerksamen Leser von unserer Seite wissen, ich habe ihn schon als Posting rezensiert. Ich werde jetzt trotzdem nochmal was dazu sagen, damit ihr auch nochmal mit meiner Stimme und meinen Emotionen hört, wie toll ich es fand. Wir starten in der Hauptstadt von diesem Ort, in dem das Ganze handelt. Wir haben Kira, sie ist Bibliothekarin. Ihr Herz schlägt für Bücher, ihr Herz schlägt dafür, alleine zu sein, nur sich mit Büchern auseinanderzusetzen, Menschen zu meiden und so weiter und so fort. Problem ist, die Stadt, in der sie lebt, wird aktuell von Rebellen übernommen. Und sie muss dann mehr oder weniger mit einigen Zauberbüchern, die sie in Kisten packt und auf ihr Boot transportiert, fliehen. Und dann landet sie außerhalb auf der Insel, wo ihre Eltern einst gewohnt haben, wo sie dieses Cottage von ihren Eltern eben geerbt hat. Hat natürlich noch ihre redende Topfpflanze Cass eingepackt. Cass ist ein super lustiger Charakter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr das da draußen auch so habt, aber manchmal muss man, auch wenn man das Buch gerade still für sich liest, einfach lachen. Und das hatte ich bei diesem Buch echt öfters, allein wegen dieser lustigen Topfpflanze. Genau, also sie landet dann auf jeden Fall dort. Sie findet das Cottage in einem ramponierten Zustand vor und muss sich eben darum kümmern, dass das wieder in Schwung gebracht wird, dass sie sich dort generell ein Leben aufbauen kann und hat aber immer dieses Gefühl oder dieses Wissen im Nacken, oh, ich habe hier ein paar Zauberbücher vielleicht auf nicht ganz legalem Wege entwendet, weil ich habe ja niemanden um Erlaubnis gefragt. Ich meine, okay, die Bibliothek ist bombardiert worden, das wird jetzt niemanden stören, aber wenn das jemand rausfindet, sieht das vielleicht gar nicht so gut für mich aus. Sie muss sich dann auch damit auseinandersetzen, dass das Leben in der Hauptstadt ein ganz anderes ist als das auf den Inseln außerhalb. Und zwar vor allem in dem Sinne, dass diese Inseln außerhalb sehr vernachlässigt werden von den Leuten in der Hauptstadt. Also man hat hier dieses große Problem, dass aller Reichtum und das Leben generell eher in der Hauptstadt stattfindet und man da eben darauf achtet, dass es den Leuten gut geht und dadurch wird eben alles, was so wegen außerhalb liegt, vernachlässigt. Was ich vielleicht nicht erwähnt habe, es handelt sich ja alles um Inseln. Also die Hauptstadt ist eine große Insel. Da, wo sie jetzt ist, ist eine Insel. Es gibt wohl viele Inseln einfach. Das ist so das Ding. Natürlich darf eine kleine Romanze nicht fehlen. Die ist auch sehr offensichtlich. Die kann man eigentlich nicht übersehen, wenn man das Buch liest. Es handelt sich aber auch um eine Geschichte, die in so einem sommerlichen Setting stattfindet. Also man hat viel Strand und Meer und Sonne und gutes Wetter. Und wenn man dieses Buch liest, bekommt man richtig Lust, selber dort zu sein. Also ich empfehle euch, das nicht wie ich im tristen Herbst zu lesen, sondern bei schönen frühlingshaften, wenn nicht sogar sommerlichen Temperaturen, weil sich das einfach besser anbietet. Was mich an dem Buch so fasziniert hat, war tatsächlich, dass es da ganz normal war, dass es nicht einfach nur Menschen sind und man weiß auch gar nicht so genau, was ist Kira jetzt für eine Art von Lebewesen, sage ich mal. Es gibt nicht nur Menschen, es gibt Menschen, die sind so satyrmäßig mit dem Körper von einem Elch. Und dann aber Mensch vorne dran. Seepferde sind nicht so Seepferdchen, wie wir sie kennen, sondern wirklich Pferde mit Fischflosse. Es bringt nochmal so einen ganz anderen Twist in so festgefahrene Denkmuster, würde ich jetzt mal sagen, rein. Und es macht richtig Spaß zu erkunden, was die Autorin denn mit dem, was sie da beschreibt, überhaupt meint. Also man muss schon genau lesen, wie die Charaktere ausschauen, damit man auch versteht, was für eine Welt diese Autorin da eigentlich erschaffen hat. Nämlich eine sehr coole, spaßige. Es gibt passend zu diesem Buch noch The Enchanted Greenhouse. Der Ausgangspunkt ist der gleiche, es dreht sich aber um eine andere Person. Und das spielt aber in der gleichen Welt. Ich habe es noch nicht gelesen, nur der Disclaimer, dieses Buch gibt es. Es soll auch sehr gut sein und sehr viel Spaß machen. Deswegen keine Empfehlung in dem Sinne, aber auf jeden Fall eine Empfehlung für Spellshop, für alle Leute, die gerne Cozy Fantasy lesen. Wer nicht gerne Cozy Fantasy liest, für den ist es vielleicht nichts. Am Anfang wird man nicht so ganz warm mit den Charakteren, weil Kira ist sehr zurückgezogen. Sie durchlebt eine krasse Charakterwandlung in diesem ganzen Buch. Was cool ist, aber am Anfang einfach relativ anstrengend, weil sie kann mit anderen Menschen nichts anfangen. Sie will am liebsten die ganze Zeit alleine sein, mit niemandem Kontakt haben. Sie muss ja aber mit anderen Leuten Kontakt haben, weil sie muss ja dieses Cottage in Ordnung bringen. Sie braucht natürlich irgendwie was zu essen. Das lässt sich ja alles nicht herzaubern. Da muss man dann halt auch mal ins Dorf und sich irgendwie was kaufen oder tauschhandeln oder was auch immer sie da alles für verrückte Ideen hat, die vielleicht auch nicht immer so legal sind, aber alles in allem wunderbar, schöne Geschichte, man kann sich schön reinfallen lassen. Also genau das, was Cozy Fantasy einem verspricht und meiner Meinung nach auch hier tut. Nächstes Buch, Nemesis Töchter von Tara Louise Witwer. Die Feministinnen, die hier zuhören, wissen vielleicht, von wem ich rede. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich will das Thema jetzt auch nur anreißen und nicht so groß besprechen, weil es nichts mit Science Fiction oder Fantasy zu tun hat. Feministische Literatur, kann man sagen, beschäftigt sich mit Geschichten über Frauen, die vor allem in der Vergangenheit stattgefunden haben. Beispielsweise römische, griechische Mythologie, wie Frauen da dargestellt wurden, wie sie vermutlich eigentlich waren. Mit Gedankenmustern, die sich in unserer Gesellschaft irgendwie eingepflanzt haben. Als ein Beispiel kann man nennen, dass Männer, die Chefs sind und in Sitzungen rumschreien, sind irgendwie autoritär und die müssen einmal auf den Tisch hauen und so weiter. Und Frauen, die in der Chefposition sind und rumschreien, die sind dann hysterisch. Also mit sowas in die Richtung beschäftigt sich das. Ist ganz interessant, wenn man natürlich auch seine eigenen Gedankenmuster hier wieder hinterfragt, sich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzt, bisschen mehr auch darüber lernt, wie verzerrt und unfair Frauen in der Vergangenheit auch dargestellt worden sind, vielleicht auch jetzt immer noch dargestellt werden. Das ist was, wenn euch das Thema interessiert, lest es gerne. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, der sich damit auseinandersetzen will. Ich kann es auch jedem nur ans Herz legen, der sich nicht damit auseinandersetzen will. Das bleibt ja jedem selber überlassen. Ich fand es eine sehr spannende Perspektive. Ich fand, dass sie als Autorin einfach eine sehr gute Leistung abgeliefert hat, weil wirklich jeder Satz so viel Inhalt hatte. Nach jedem Satz gefühlt kann man eine Pause machen und erstmal drüber nachdenken, was sie damit meint. Es lässt einen mit viel zurück, finde ich, worüber man sich Gedanken macht, worüber man dann vielleicht noch reflektiert oder sich dann auch noch weiter damit auseinandersetzt. ist ein sehr spannendes Thema, vielleicht auch ein bisschen frustrierendes Thema. Ja, man muss es ja auch so sehen oder man kann es auch als positiv anerkennen, dass wir eben nicht mehr in dieser Zeit leben, wo das so war oder wo die Situationen oder die Geschichten, auf die sie sich in dem Buch bezieht, wo das alles so gehandhabt wurde und einfach so, ich sag mal, durchgegangen ist. Alles in allem. Ich will eigentlich nicht zu viel darüber sagen, weil es für die meisten vermutlich gar nicht das Thema ist. Wenn doch, lest es gerne. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Ich fand es sehr gut geschrieben. Es nimmt ein bisschen mit, aber tippitoppi Buch. Dann gehen wir direkt weiter mit was, was auch nicht Science Fiction oder Fantasy-lastig ist. Der Titel ist Bella Barks Letztes Like, geschrieben von Michael Buchinger. Vielleicht sagt manchen der Name Michael Buchinger was. Er hat vor über 10 Jahren YouTube-Videos gedreht. Da bin ich damals schon voll eingestiegen. Er hat eine monatliche Hassliste hochgeladen und so auf lustige Art darüber referiert, was er in diesem Monat alles gehasst hat. Und es war einfach sehr witzig anzuschauen, sehr spannend. Er ist sprachlich einfach jemand, der sehr viele Parallelen zieht und sich ganz schnell was aus dem Ärmel schüttelt und Vergleiche raushaut, mit denen man nicht gerechnet hat, die deswegen nur umso witziger sind. Seine Karriere lässt sich dann dahin weiterverfolgen, dass er auch Kabarettist war, in dem Zuge auch Bücher geschrieben hat, die zum Beispiel mit der Hassliste oder mit seinem Kabarettistenprogramm zusammenhängen. Und Bella Barks Letztes Like ist jetzt das erste Buch, das eben nichts mit seinem Comedian-Dasein, sage ich mal, zu tun hat, sondern tatsächlich ein Thriller, Thriller, Krimi, wie auch immer man es nennen möchte, ist. Man merkt diesem Buch an, dass es sein erster Roman ist, wo er also nicht von Sachen berichtet, die er vielleicht selber erlebt hat, sondern wirklich sich eine Geschichte komplett ausgedacht hat, Charaktere erfunden hat, auch wenn man jetzt weiß, wer Michael Buchinger ist, Parallelen zu seinem eigenen Leben ziehen kann. Was auch wieder witzig ist und das Ganze eigentlich nur noch interessanter macht. Alles in allem ist es nicht sein bestes Buch, aber es ist trotzdem ein unterhaltsamer Krimi. Er hat auch gar nicht so viele Seiten, also man ist da relativ schnell durch. Es hat echt Spaß gemacht. Leo heißt der Protagonist, ihn zu begleiten. Er ist quasi ein absteigender Influencer, könnte man sagen. Sie ist die Bella. Bella Bark, eine Influencerin, und sie möchte ein neues Produkt vertreiben. Die veranstaltet dafür eben ein Wochenende und da werden ganz viele Influencer eingeladen, unter anderem auch er, was ihn wundert, weil er eben auf diesem absteigenden Ast ist und er kennt die Influencerin von früher und sie beauftragt ihn quasi damit, die Augen und Ohren offen zu halten, weil sie schon ahnt, dass was Schlimmes passiert und wer hätte es geahnt? Ihr letztes Like bedeutet auch, dass sie leider auf diesem Wochenende verstirbt und/oder ermordet wird. Leo sieht sich dann in der Pflicht, aufzuklären, wer es war, ob das wirklich einfach nur ein Unfall war oder nicht. Und man verfolgt ihn eben auf einerseits humoristische Art und Weise, wie er diesen Fall aufdeckt, und auf der anderen Seite aber auch so auf eine spannende Art, wie ihm alles so ein bisschen in die Hände fällt. Und es macht einfach Spaß, das zu lesen und so mitzubekommen, wie sich alles zusammenfügt. Auch diese Influencer-Welt, wie die dargestellt wird, ist so ein bisschen, ja, fast schon eine Karikatur von dem, was man sich schon denkt. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Leute, die auch gerne mal einen Krimi lesen, für die ist es vielleicht nicht. Ja, wobei, nein, es ist schon ein guter Krimi. Wer mal einen lustigen Krimi, sage ich mal, für zwischendurch braucht, dem kann ich das auch ans Herz legen. Also ich würde nicht davon abraten, es zu lesen. Man muss aber ehrlich sagen, dass es noch sehr frisch ist, sage ich mal. Also da sind einige Sachen drin, die man schon aus anderen Büchern kennt. Geschichten, Stilmittel, Dinge, die passieren, die halt typischerweise in Krimis passieren. Also er findet jetzt das Rad nicht neu, könnte man sagen. Trotzdem, sehr gutes Buch meiner Meinung nach. Dann kommen wir zum nächsten Buch, Tainted Cup von Robert Jackson Bennett. Der Tainted Cup ist eins meiner Jahreshighlights, muss man sagen, zusammen mit der Shepherd King-Dilogie und der Godkiller-Trilogie. Ich würde sagen, das sind meine drei Jahreshighlights 2025 gewesen. Und der Tainted Cup stellt sich eigentlich fast schon an die Spitze. Natürlich weiß ich da noch nicht, was weiterhin kommt. Aber wirklich, es ist ein unfassbar gutes Werk. Ich bin auch ein großer Robert Jackson Bennett-Fan. Ich habe mir. Beziehungsweise er war mit ein Grund dafür, dass ich mir einen E-Reader angeschafft habe, weil seine, ich glaube, es war die erste Reihe, die Stadt der 1000 Treppen, die gibt es nicht mehr im Printformat, sondern nur noch als E-Book-Format. Deswegen habe ich mir damals einen E-Reader geholt. Dann hat er noch geschrieben Schlüssel der Magie und jetzt kommt er mit Tainted Cup um die Ecke. Und ich war schon von vornherein sehr gehypt auf dieses Buch bin jetzt umso glücklicher, dass es endlich da ist, dass ich es endlich lesen konnte. Es ist ein Krimi in einer Fantasy-Welt. Wir sind es von Robert Jackson Bennett gewohnt, dass er einfach unfassbar gut durchdachte, schöne Fantasy-Welten erschafft, die immer wieder einen neuen Twist um die Ecke bringen, wo immer wieder neue Elemente mit dazukommen. Auch diesmal hat er das geschafft. Und auch wenn sich dieses Buch nicht auf die Fantasy-Welt fokussiert, sondern tatsächlich der Krimi oder diese Storyline, der Kriminalfall, der aufgedeckt werden muss, im Vordergrund steht, merkt man, dass er wieder viel Liebe zum Detail hat, was diese ganze Welt drumherum anbelangt. Wir haben eine Sherlock-Holmes-mäßige Ermittlerin, Anna, und wir haben ihren Gehilfen Dean. Wir haben eine Welt, ein Imperium, ein großes Land, eine Insel, die von Leviathanen heimgesucht wird. Diese Leviathane müssen, also die kommen aus dem Meer und wollen dann ins Landesinnere, um dort Schaden anzurichten und müssen eben aufgehalten werden. In diesem ganzen Spektrum haben wir dann auch noch die Menschen, die sich eben ihr Leben auf dieser Insel oder auf diesem großen Land aufgebaut haben und die eben verhindern wollen, dass die Leviathane das alles wieder niederreißen, indem sie da einfallen. Weiterhin haben wir Menschen, die durch so Transmodifikationen zu so mehr oder weniger Cyborgs gefühlt werden und spezielle Fähigkeiten ausbilden. Beispielsweise, die können super gut riechen, die sind super stark oder sowas in die Richtung. Und dann haben wir eben Dean, der Gehilfe von unserer Ermittlerin Anna. Er hat so eine Art fotografisches Gedächtnis. Also er ist auch modifiziert und kann sich eben alles, was er jemals gesehen, gerochen, gespürt hat, merken und abrufen. Deswegen ist er einfach ein sehr guter Gehilfe, um Morde aufzuklären, weil er sich halt alle Details, die er an irgendwelchen Tatorten sieht, merken und wieder abrufen kann. Genau, wir klären quasi einen Mord auf von einem Offizier, der von einem Baum getötet wurde, der einfach durch ihn durchgewachsen ist. Schon mal sehr skurril, macht in dieser Welt aber total viel Sinn, wenn man erstmal drin angekommen ist. Und generell die Art von unseren Protagonisten und Protagonistinnen, die wir haben, ist sehr, sehr spannend. Auch die Kombination daraus, wie die miteinander umgehen, wie die dann diesen Fall am Ende, also sie versuchen ihn zumindest zu lösen. Ich kann natürlich nicht spoilern, ob es passiert. Ich kann aber sagen, man kann den ersten Band auch einfach mal so lesen. Man muss nicht auf die nächsten zwei warten. Der nächste kommt übrigens im Mai und der da drauf, also es soll eine Trilogie werden, hoffentlich dann nächstes Jahr. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, damit zu rätseln, damit dabei zu sein und zu gucken, ob man selber auch dahinter kommt, was denn jetzt Phase ist. Manche Sachen bin ich der Meinung, errät man ganz schnell, manche Sachen kommt man echt gut mit und bei manchen fragt man sich am Ende, wie hat die das jetzt zusammengesetzt, diese wunderbar tolle Ermittlerin, die einfach aus dem Nichts eine Erklärung für alles zaubert, die über minimale Details einfach an die Wahrheit rankommt. Es ist unfassbar schön zu lesen, macht sehr viel Spaß. Jeder, der es noch nicht hat, dem kann ich es nur ans Herz legen. Wenn ihr entweder Krimi-Fans seid oder Fantasy-Fans seid, ich glaube, das ist für Fans von beiden Genres echt was. Ich fand es zumindest richtig gut. Ich bin sehr gespannt, was in Band 2 und Band 3 passiert. Man wird auch am Ende schon so ein bisschen darauf vorbereitet, was jetzt passieren könnte. Robert Jackson Bennett ist meiner Meinung nach auch dafür bekannt, dass er jeden Band seiner Trilogie nochmal eine neue Ebene verleiht. Also wir starten jetzt quasi im ganz kleinen Kreis und das wird sich jetzt dann vielleicht auch höher und höher ziehen. So war es zumindest in den beiden anderen Trilogien, die er geschrieben hat, was ich unfassbar cool und schön finde. Und ich denke auch, dass es so kommen wird, weil wir haben auch politische Intrigen mit dabei, bei denen es Sinn ergibt, wenn man einfach noch weiter rein taucht und das einfach noch ein bisschen größer spinnt. Dann machen wir weiter. The Knight and the Moth, also The Knight im Sinne von Ritter und Moth im Sinne von Motte, geschrieben von Rachel Gillick. Rachel Gillick kam tatsächlich schon mal vor. Sie hat die Shepherd King Dilogie verfasst, also One Dark Window und Two Twisted Crowns. Wie gesagt, war ein Jahreshighlight. The Knight and the Moth gehört leider nicht zu meinen Jahreshighlights. Also es ist kein schlechtes Buch, versteht mich nicht falsch. Mir ist der Romance-Anteil aber zu hoch, es ist mir zu kitschig. Aber trotz allem, wieder hier, wir haben eine richtig coole Welt, wir haben schöne Protagonistinnen, wir haben ein cooles Abenteuer, das erlebt wird, wir haben wieder Magieanteile, die echt Spaß machen zu entdecken. Man sitzt aber auch immer mal wieder mit offenem Mund da und denkt sich, was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße, man ahnt schon Böses und am Ende kommt es noch schlimmer. Um aber auch über die Story ein bisschen was zu erzählen, wir haben unsere Motte. Sie ist ein Waisenkind, die in der Kathedrale groß wird, wo sie eben eine von sechs Seherinnen ist. Naja, soll ich schon erzählen, wie es funktioniert? Naja, sie können auf jeden Fall in die Zukunft gucken. Und der ganze Trubel beginnt damit, dass in diesem Land, wo das alles sich abspielt, ein neuer König gewählt wurde oder eben ein neuer König anerkannt wurde, der sich die Zukunft vorhersehen lassen möchte. Gleichzeitig befinden wir uns aber auch an dem Punkt, wo diese sechs Waisenkinder ihre Amtszeit, sage ich mal, so langsam beenden. Und dann kommen eben neue Waisenkinder, also die sollen dann in ihre Freiheit entlassen werden. Und dann kommen neue Waisenkinder, die dienen dann für 6 Jahre und dafür haben sie dann halt einen super tollen Status und was weiß ich. Ich kann nicht zu viel verraten, weil ich will ja nichts spoilern. Ich finde es wirklich eine gute Buchreihe. Es ist aber nicht so, wie es scheint. Natürlich sind diese Waisenkinder nicht so unschuldig, wie man sich das jetzt denkt. Die werden 18. Also Kinder ist vielleicht dann auch der falsche Begriff. Also die werden volljährig, die sollen dann ja in ihr Leben raus und das alles entdecken. Die fliehen dann auch mal von ihrer Kathedrale und schauen sich mal die Welt draußen an. Die haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Die sind da auch ein bisschen spicy unterwegs. Also es kommt wohl auch mal vor, dass man da mit jemandem im Gras landet, könnte man sagen. Ich glaube, genauso findet es auch statt. Man steigt erstmal nicht so ganz hinter die Magie, die da alles umfasst, die da mit zu tun hat. Man kommt aber schnell dahinter. Man hat so Rätsel, die von Anfang an für den Leser auch einigermaßen offensichtlich sind. Und man wartet nur drauf, dass man es endlich mal kapiert und dass die Charaktere jetzt endlich mal checken, was sie zu tun haben und was sie machen müssen. Und so das Ende vom ersten Band. Es wird wohl auch eine Dilogie werden, also ein Zweiteiler. Och, man sieht es kommen, aber es ist trotzdem schockierend. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde euch berichten, wenn es soweit ist und kann euch dann vielleicht noch eher sagen, ob es eine Empfehlung ist oder nicht. Alles in allem ist es ein schönes Romantasy-Buch, doch, ja, auf jeden Fall. Mir persönlich schon wieder ein bisschen too much, bisschen zu kitschig gewesen. Der Ritter und die Motte, das erklärt ja eigentlich schon alles. Die Motte findet ihren Ritter, der ist dann vielleicht auch ihr Licht, zu dem sie fliegt. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall bis jetzt eine schöne Welt, coole Magie, aber wenn man One Dark Window gelesen hat, lässt es auf jeden Fall ein bisschen nach. Dann habe ich gelesen, 7 Arten von Menschen, die man in Buchläden trifft. Man merkt, es ist Ende des Jahres gewesen. Ich wollte die 30 Bücher noch voll machen. Ich habe vor allem Bücher gewählt, die wenig Seiten haben. Dieses Buch ist eines davon. Es war interessant und sehr witzig zu lesen. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Ich kann verraten, manche Arten von Kunden oder Menschen, die man in Buchläden trifft, erkennt bestimmt auch ihr wieder. Also ich habe sie auf jeden Fall wieder erkannt. Man macht dann, während man das liest, sich auch schon so in seinem Kopf Notizen, wer passt denn in welche Kategorie. Das Buch ist unterteilt in verschiedene Übergruppen und Untergruppen. Es ist einfach ein sehr lustiges Buch, das uns vielleicht auch uns selber und unsere eigenen Verhaltensweisen ein bisschen vor Augen führt. Man denkt natürlich auch darüber nach, wer ist man denn selber in diesen ganzen Typen von Menschen? Welche Typen von Menschen fehlen denn noch in diesem Buch? Es hat mich einfach sehr belustigt. Kann man sehr gut zwischen Reihen lesen oder kapitelweise auch lesen, weil es halt immer nur eine kurze, ich sag mal, Beschreibung mit einer Mischung aus Anekdoten ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das letzte Buch, somit das 30. Buch, das ich 2025 gelesen habe, ist Lillys Engelskostüm hat kaputte Flügel. Von der Hannah Lynn Harwer. Kenner des Ladens wissen, dass sie schon mehr als einmal bei uns war und uns aus ihren aktuelleren Büchern vorgelesen hat. Ich glaube, Lillys Engelskostüm hat kaputte Flügel ist aus dem Jahr 2020. Auf jeden Fall sehr spannendes Buch über Lilly, die ein Buch schreibt in dem Moment, wo sie vorhat, ihr Leben zu beenden und eben dann, ich sag mal, einen Rückblick in ihr Leben gibt oder in alles, was eben so passiert ist, was sie an den Punkt getrieben hat, jetzt ihr Leben beenden zu wollen. Es ist sehr spannend, weil nicht klar benannt wird, worum es geht. Das erfährt man eigentlich erst ganz am Ende in der Danksagung von der Autorin, was tatsächlich das Thema ist. Leute, die aber schon mit mit dem Thema zu tun hatten, erkennen vielleicht in der Verhaltensweise von Lilly schon, worum es geht, was denn, ich sag mal, in Anführungszeichen nicht mit ihr stimmt, warum ihr Leben für sie so schwierig und so scheiße ist. Sie hat einfach, ich sag mal, sehr große Schwierigkeit, mit anderen Menschen sozial zu interagieren, was immer wieder zu Missverständnissen führt, was sie selber dann auch nicht nachvollziehen kann, weil sie eben das nicht ganz lesen kann, die Gefühle von anderen Menschen. Und es ist einfach sehr spannend, diese Perspektive auf das Leben oder auf menschliche Interaktionen zu betrachten, weil man das halt vielleicht von sich selber nicht so kennt. Ich meine, wer weiß, vielleicht liest es jemand von euch und kann das eins zu eins nachvollziehen, warum das so ist. Aber für mich war das schon so, dass ich mir manchmal dachte, krass, wie das ist, wenn man nicht immer alles, was der Gegenüber vielleicht sagt, interpretiert und uminterpretiert, wenn man immer nur alles über das eine sachliche Ohr hört und nicht irgendwelche Beziehungsebenen und sonst was mit einbezieht oder Untertöne raushören kann und so. Es hat nochmal einen ganz anderen, sensibleren Blick auf dieses Thema, ich kann es auch einfach sagen, auf das Thema Autismus gegeben und generell auf das Thema Menschen auf dem Spektrum und was es da auch alles für Vielfalten gibt und so. In dem Buch ist es tatsächlich jetzt nicht so, dass man über das Thema aufgeklärt wird, sondern man hat wirklich rein die Perspektive von Lilly. Man muss selber damit klarkommen, was da passiert und sich selber seine Gedanken zu machen. Und das fand ich schon einfach sehr cool und schön und toll zu lesen. Wirklich ein wunderbarer Einblick in die Lebensrealität von jemandem, der sich auf dem Spektrum befindet. Ich fand es richtig gut gemacht. Wir haben ein offenes Ende. Man weiß nicht so richtig, ob sich ihr Leben jetzt beendet hat oder nicht. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also man kann die Geschichte für sich selber zu Ende spinnen. Ich fand es einfach einen wunderbaren Abschluss für das Jahr 2025. Und ich möchte jetzt einfach noch einmal zusammenfassend, ich meine, meine Highlights habe ich ja gerade eben schon beleuchtet. Das sind, wie gesagt, die Shepherd King Dilogie, also One Dark Window, Two Twisted Crowns, die Godkiller Trilogie mit Godkiller, Sunbringer und Faithbreaker. Die waren wirklich sehr gut. Ein Romantasy-Highlight im letzten Jahr war für mich die Zodiac-Chroniken, also House of Eternity, House of Destiny und House of Verity. Die haben mich ein Stück weit zerstört. Da habe ich zwischendurch echt kurz an mir gezweifelt. Was auch sehr, sehr schön war, waren die Chroniken des Siegelmagiers. Die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist aber vermutlich nichts Neues für die Leute, die generell gerne Fantasy lesen. Ich glaube, Kevin Hearn, den meisten mittlerweile ein Begriff. Dann würde ich noch hinzufügen, auf jeden Fall Magie und Milchschaum fand ich sehr schön und der Tainted Cup war auch ein Jahreshighlight für mich. Ich denke, das wird sich auf jeden Fall so fortsetzen, also wenn jetzt die nächsten Bände kommen. Und dann, was ich ganz am Anfang des Jahres hatte, war die Prinzessinnen, der dritte Band. Weiterhin eine große Empfehlung. Die Prinzessin hat sehr viel Spaß gemacht. Die Perspektiven und die generell, dass ein männlicher Autor es hinbekommen hat, weibliche Charaktere so echt und schön darzustellen und nicht verzerrt und nicht romantisiert, sondern einfach als starke Frauen, die sie sind, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Natürlich zusammen mit dem ganzen Gemetzel, das dabei war und einfach der rohen Gewalt. Das trägt einfach dazu bei, dass so ein Buch sich bei mir festsetzt. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren oder wenn wir uns mal wieder begegnen, mal eure Jahreshighlights präsentieren. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr so im letzten Jahr Schönes gelesen habt. Ob es vielleicht was gibt, wo wir uns überschnitten haben, wo wir einer Meinung sind, wo wir nicht einer Meinung sind. Damit sind wir jetzt erstmal durch mit dem Jahr 2025. Ich habe natürlich auch im Jahr 2026 jetzt schon wieder ein paar Sachen gelesen. Es wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weitergehen. Deswegen sage ich euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, einen schönen Monat, eine schöne Woche und allen, die ich nicht mehr sehe, denen wünsche ich noch ein schönes Leben. Ciao, Kakao.